Vor einer Woche stand ich neben einem Nachfolger von Konrad Adenauer. Nein, ausnahmsweise nicht neben dir, liebe Angela. Ich spreche vom Oberbürgermeister der Stadt Köln. Bisher habe ich immer gedacht, Deutschland sei ein diszipliniertes Land. Doch dann sagte mir der Bürgermeister, ich solle laut Alaf und Kamele rufen. Zum Dank hat man mir dann schwere Pralinenkisten an den Kopf geworfen. Ich glaube, das nennt man die kulturelle Vielfalt Europas. Vor 50 Jahren arbeitete man in 6 europäischen Hauptstädten an der Geburt eines neuen Europa, einem großen und mutigen Aufbauwerk, das in der Geschichte bisher einmalig ist. Dieses neue Europa stand für die Versöhnung der Europäer. Dazu waren völlig neue Formen der Zusammenarbeit notwendig. Visionäre wie Monet, Schumann, De Gasperi, Spaak und natürlich Adenauer hatten begriffen, nach Jahrhunderten blutiger Konflikte war allein die Einigung Europas der Schlüssel zu Frieden, Freiheit, Demokratie und Wohlstand. Vergessen wir nie diese Anfänge Europas. In den 50er Jahren standen ganz Europa und seine Völker noch unter dem Schock des Krieges. Ganze Volkswirtschaften lagen fortwörtlich am Boden. Der Wiederaufbau erfolgt unter großen Mühen. Europa war durch den Totalitarismus im Osten zweigeteilt. Die Demokratien waren gar noch in der Minderheit. Und einige Länder standen noch unter fremder Besatzung, während andere im Süden Europas weiterhin unter Diktaturen leiden. So das Europa in den 50er Jahren. Was folgte, war eine neue Zeitrechnung. Denn das gemeinschaftliche Europa hat den Lauf der Geschichte durchbrochen. Europa ist das erste nicht-imperiale Reich der Geschichte. Es ist eine aus freien Stücken gebildete Gemeinschaft. Hieraus bezieht es seine große Stärke. 1963, mitten im Kalten Krieg, erklärte Robert Schuman: Wir müssen Europa nicht nur im Interesse der freien Völker schaffen, sondern auch, um später einmal die Länder des Ostens aufnehmen zu können. Die meisten der Gründungsväter der Europäischen Gemeinschaft hatten einen christlich-demokratischen Hintergrund. Es waren christlich-demokratische Grundwerte, die am Anfang des gemeinschaftlichen Europas standen. Der einzelne Mensch und dessen Grundrechte im Mittelpunkt. Die soziale Marktwirtschaft, die sich im Dienst am Menschen versteht. Die Förderung der parlamentarischen und lokalen Demokratie. Die Subsidiarität. Die Abkehr vom Nationalismus und konstruktiver Dialog mit allen politischen Kräften. Auch heute noch stehen diese Werte für den europäischen Integrationsprozess. Allen voran die Gemeinschaftsmethode. Sie behält damals wie heute das gesamteuropäische Interesse im Auge. Europa hat dank dieser Methode in 50 Jahren seine großen Herausforderungen erfolgreich bestanden. Es lebt nicht nur in Frieden, sondern hat den Krieg in seinem Inneren unmöglich gemacht. Es ist zum großen Teil wieder vereinigt und es genießt seit Jahrzehnten einen Wohlstand, mit dem es weltweit an der Spitze steht. Was aber noch wichtiger ist, Europa genießt heute Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit. The progress that we made, that we have made together in the last 50 years has really been immense. We must now look towards the future with the same decisiveness. But returning to our starting point, what is our vision for the next 50 years? And which common values do we want to take as a reference in our common evolution? Jean Monnet wrote in his memories, "The sovereign nations of the past no longer provide a framework within which today's problems can be resolved." The same was the inspiration, the idea of the great Europeans like Konrad Adenauer or Helmut Kohl. They've always understood, at the same time they love their country as we love our countries, that we really need this European dimension if we want to defend our interests and values in the modern world. The circumstances may have changed, but Jean Monnet's words remain equally true today. Europe's main concern is no longer that of the post-war era, the reconstruction of economies, social systems, and industries. Our main challenge today is globalization. Globalization, by its nature, goes beyond national boundaries. Globalization means economic overlaps and financial flows of an unprecedented volume. But it also means interpersonal communication, cultural exchanges, tourism, a sense of belonging to the world, an awareness of the world environment and of the heritage to be handed down to future generations. Globalization is a genuine revolution which affects all aspects of our societies. It must be accompanied by a radical change in attitudes and also by a change of scale. Globalization makes Europe the natural arena for successfully addressing the new challenges it brings in its wake. Almost 500 million inhabitants, the largest market in the world, a single currency, cooperation mechanisms ensuring overall cohesion and a common destiny. Nobody can deny the strength that Europe gains from its unity. We, in a Europe that today has 27 member states, hold the instrument of our collective power in our hands, the European Union. Are we going to miss this opportunity? More to the point, can we allow ourselves to miss it? We are facing today a number of major challenges. The overarching task is to preserve our European way of values, life, our values, our combination of open economies with a commitment to social cohesion and inclusiveness. That means to boost European competitiveness while at the same time ensuring social justice, in particular employment, in the context of global competition and demographic change. Our common internal market and competition policies are and will remain forceful tools to cope with this. But also the Lisbon Strategy for Growth and Employment is finally gaining ground by giving European citizens and enterprises the tools for adapting to social economic change. These tools have a common denominator: knowledge in all its dimensions. I mean education, including higher education, lifelong learning, research, and innovation. Linked to all this is the challenge of solidarity. Increased competition and structural change can affect certain sectors. Therefore, we have a duty to extend solidarity to workers affected by the consequences of globalization to get on their feet again. We must provide a response to those who see the European Union as encouraging globalization at the cost of social benefits. However, it will be the wrong response to take refuge in protectionism or bilateralism. It is in the interest of all the member states to benefit from the European lever effect and open up to their partners and to the world. Only healthy economies will reinforce the social justice so valued by Europeans. Next, Europe has to assume global leadership in caring about sustainable development and fighting against climate change. We must plan for the significant changes we are going to see in world energy supplies, fossil fuel resources, security of supply, dependence on external sources, and the role of renewable energies. What is at stake is not just our future competitiveness, also our energy security, also our environmental balance. Today, scientists agree that the pollution caused by human activity poses a serious threat to the survival of the planet. Europe alone cannot heal this trend, but without Europe, the battle would be lost. Another important point is, of course, security. We also have to give forceful responses to a whole gamut of security issues. Today's health risks, to take an example, are on a larger scale than ever before. A pandemic can spread around the world in a matter of mere days. The new threats of arms proliferation or terrorism are more widespread and more difficult to control in a world that is open and technologically advanced, but also unpredictable and unstable. Lastly, migration can disrupt sometimes fragile socio-economic balances, not to speak of the human suffering it can cause. Another important issue for Europe is, of course, transparency and accountability. I hear the voices of many Europeans that are calling for a more transparent and accountable Europe and more democratic responsibility from institutions which still too many people perceive as technocrat and remote. Better access to information must become a reality for all Europeans and an obligation for the European institutions. Political union will not be achieved without support of European citizens. Bringing Europe closer to its citizens is such an important task. However, we will never be successful if this job is left to Brussels alone. Quite the contrary, Europe is everywhere in Europe, and therefore all political leaders, be they European, national, regional, and local, also have a responsibility for Europe as a whole. And last but not least, we have to promote our European values in the world as much as our interests. Since sustainability, accountability, solidarity, security cannot, indeed must not stop at Europe's borders. So our vision of Europe is not a closed Europe, but a Europe that is ready to fight for our values, freedom and justice in the world. Ladies and gentlemen, I believe that this must be Europe's new raison d'être in the 21st century. That is why we need a real political purpose. We need economic integration. But we are more than a market. We need Europe as a political project based in the idea of solidarity. If the European Union is to carry weight in the management of world affairs, it must equip itself for achieving internal political cohesion. The enlarged Europe must work if it is to retain its credibility. The institutional issue that needs to be resolved is not just, or it's not mainly, a technical or a legal question. What is at stake is our shared vision of the kind of life we want. We must reach agreement on this vision for the sake of our credibility in the eyes of the world. For these reasons, I believe it is important to preserve the substance, the spirit, and the objectives of the initial constitutional project, which envisaged a qualitative leap forward in the democratic functioning of the European Union. Europe's political weight must match its economic power. Economically, Europe is much more closely integrated than 50 years ago. It is actually more closely integrated than 5 years ago, too. And 50 years from now, the European single market will be much more integrated. It is only logical to seek parallel progress in the political sphere if we want to move forward and control our future. But nothing is ever achieved without will, resolution, and determination. So we must not lower our guard and let retrograde attitudes damage the underlying logic of the European Union. I'm speaking about nationalisms, isolationisms, fundamentalisms, and populisms. Such attitudes lead to division and failure, to act at a time when we must move forward resolutely, for the world will not wait for us. I do not want a procrastinating, fearful, inward-looking Europe. I want Europe to continue to be what it should be, open to the world, to ideas and to others. Globalization will happen whether we want or not. So the question is, are we going to resist it? Are we going to hide? Or on the contrary, are we able to stand for our values and interests and be able to shape the world with our values, our European values? I believe this is the right attitude for Europe in the future. Now my last effort with the German language. Europas Vielfalt, die Vielfalt seiner Sprachen, seiner Kulturen und Traditionen, ist der Schlüssel für unsere Probleme. Diese Vielfalt ist unser großer Reichtum. Und dies ist auch der Grund, warum Europa subsidiär gebaut werden muss. Und zwar auf allen Ebenen. Das ist heute wichtiger denn je. Europa muss sich auf das Wesentliche konzentrieren. Auf das, was es besser leisten kann als seine Mitgliedstaaten, seine Zivilgesellschaft, seine Kommunen, seine Regionen. Unser Europa ist keine von oben nach unten durchgeplante Gesellschaft. Es ist eine von unten nach oben entwickelte Gemeinschaft der Freiheit, verbunden in Solidarität. Die kulturelle Vielfalt Europas sichert unsere Identität in einer globalisierten Welt. In dieser, so bin ich absolut sicher, muss Europa eine neue Form des Humanismus finden. Einen Humanismus des 21. Jahrhunderts. Die Einheit Europas ist eine ganz konkrete Folge seiner geistigen Entwicklung. Unsere Bürgerinnen und Bürger sollen mehr darin sehen, als nur ein wirtschaftliches und technisches Unternehmen. Lassen Sie uns eine neue Form des Humanismus erfinden, der sich auf die universellen Werte gründet, die zu unserem gemeinsamen europäischen Erbe gehören. Ein Humanismus, der sich aus zahlreichen Quellen speist, aus unserem jüdisch-christlichen und griechisch-römischen Erbe, aus dem Humanismus der Renaissance und nicht zuletzt aus den philosophischen und politischen Lehren der Aufklärung. Darauf müssen wir aufbauen, auf einen Humanismus der Freiheit, der Menschenwürde, Solidarität, der Verantwortung, des Engagements und der Chancengleichheit für alle. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns den Mut haben, zu unseren Überzeugungen zu stehen. Unsere Zukunft besteht in der dynamischen Fortsetzung Europas. Was Konrad Adenauer 1967 schrieb, gilt auch heute noch. In unserer Epoche dreht sich das Rad der Geschichte mit ungeheurer Schnelligkeit. Wenn der politische Einfluss der europäischen Länder weiter bestehen soll, muss gehandelt werden. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.